fällt mir eine kleine Geschichte ein, die ich hörte von diesem jungen Mann, der seine Freundin geschrieben hatte. Und sein Herz brannte mit Liebe für dieses Fräulein. Und er schreibt, ich würde über den höchsten Berg klettern, durch den tiefsten Strom schwimmen, durch das heißeste Feuer gehen, durch die größte Wüste wandern, um dich einmal wieder zu sehen. Am Schluss des Briefes schreibt der PS, ich werde dich am Samstag besuchen, wenn es nicht regnet. Naja, manchmal ist das mit unserer Liebe zu Jesus so, nicht? Wollen wir ehrlich sein, nicht? Ist leicht zu singen? Sind wir bereit, über die Straße zu gehen, das jemandem zu sagen? Wenn es gar nicht regnet? Naja, ich schließe mich selber darunter ein. Nicht nur ihr, so sind wir doch, wenn ich das mal so überlege. Ich war früher in Wittlich, vor vielen Jahren. Und als ich da evangelisierte, waren wir in der Nähe von einer Schule, so sagte ich zu dem Prediger da, die Freie Evangelische Gemeinde, ehemaliger Bibelschüler, ich gehe mal in diese Schule, vielleicht kann ich da auch mal mit den Schülern sprechen. Er meinte, die würden mich wahrscheinlich nicht hören wollen, weil das eine katholische Schule wäre. Aber ich sagte, ich probiere mal. So ging ich hin und sprach mit dem Rektor. Ja, sagte, Sie können am Donnerstagmorgen kommen, dann können Sie gleich 5 Stunden haben. Gleich vom Anfang bis Mittag. In den verschiedenen Klassen und dann eben das sagen, was sie aufs Herz haben. Das habe ich getan. Und da sagte ich zu ihm, ich wäre aber gern auch bereit zu den höheren Kursen, die da Englisch lernen oder sogar als Leistungskurs, die 11., 12., 13. Klasse in Englisch. Ja, sagte er, kommen Sie am Samstag. Und dann kam ich am Samstag, da hatte ich 150 junge Leute. Und die sprachen gut Englisch. Ich war immer überrascht, wie gut sie das alles verstanden haben. So durfte ich mit ihnen sprechen. Der Lehrer hat mich vorgestellt, ein Herr Klassen aus Kanada, und er will euch sagen, was Gott in seinem Leben bedeutet. Das war die Einleitung. Da sagte er zu mir, nehmen Sie so viel Zeit, wie Sie wollen. Ich habe etwa eine Stunde, eine Viertel genommen und sprach mit den Schülern. Hin und wieder fragte ich so, sie ist verstanden und sie schien gut mitzukommen. Als ich schon zu Hause war in Kanada, bekam ich eines Tages einen Brief. Das war ziemlich dick. Da hat der Lehrer die Schüler die Aufgabe gegeben, sie sollten einen Aufsatz schreiben von dem, was ich gesagt hätte, was sie davon verstanden und behalten hätten. Und ich war sehr überrascht. Die schrieben fast, ich hatte 11 solche Briefe. Die schrieben alle, Herr Klassen hat gesagt, dass nur einen Weg zu Gott und das ist durch Jesus Christus. So wie wir es heute schon hörten in Johannes 14. Nur einen Weg. Da hat sie nur gar nach den meisten geschrieben, so der Weg, so wie die Bibel es sagt. Einer war Muslim und der sagt, ich bin ein Muslim, aber das eine habe ich kapiert. Es ist nur einen Weg zu Gott und das ist durch Jesus Christus. Aber eine Karin schrieb und hat am Ende das so zusammengefasst und sagte, Herr Klassen ist erst nicht in Berührung mit der Wirklichkeit in dieser Welt oder in diesem Zeitalter. Er ist nicht in Wirklichkeit in Berührung mit diesem Atomzeitalter. Schrieb weiter, er ist ein Träumer, aber ein glücklicher Träumer. Da dachte ich gleich, na, wenn ich nur träume, will ich weiter träumen. Aber es ist mehr wie ein Traum. Ein festes Fundament und deshalb auch die Frage, die uns oft beschäftigt, ist es wirklich möglich, dass man hier schon sagen kann, ich bin auf dem Weg zum Himmel? Ist es ein Traum oder ist es in Wirklichkeit möglich, dass man es hier schon wissen kann? Ich bin in den Schulen oft gesagt worden, ach, Sie sind aber auch überheblich, wenn Sie sagen, Sie sind auf dem Weg zum Himmel. Als ob Sie die Fahrkarte schon in der Tasche hätten. So wurde manchmal gesagt. Aber es ist eine gute Frage. Ist das möglich? Kann man schon wissen, dass man auf dem Weg zum Himmel ist? Für wie viele bin ich noch ganz fremd? Hebt mal die Hand, dass Sie keine Ahnung haben, was ich noch sagen sollte. Wo seid ihr denn gewesen die ganze Zeit? Naja, herzlich willkommen. Aber das habe ich schon gesagt, dass ich aus Kanada komme. Meine Großeltern ist immer die Frage, wieso bist du in Deutschland? Seid ihr ausgewandert? Meine Großeltern sind mal von Russland nach Kanada ausgewandert. Das sind so diese sogenannte, wie wir sie hier haben, die Aussiedler. Nur zu der Zeit sind auch noch viele nach Amerika gewandert, nach Nord- und Südamerika. So sind meine Großeltern zu der Zeit nach Kanada ausgewandert, sodass ich schon 2. Generation Kanadier bin, meine Eltern schon in Kanada geboren. Wir kamen in 1955 nach Deutschland, um mitzuhelfen, eine Bibelschule anzufangen. Und da durften wir arbeiten, Gott hat die Arbeit gesegnet. Bis 1982, wo ich dann wieder zurückging nach Kanada, weil ich die Schule verlassen wollte, eher sie wünschen, dass ich sie verlassen würde. Und alt wird, weiß man immer nicht genau, wann man zurücktreten soll. Und dann bin ich aber jedes Jahr nochmals nach Deutschland gekommen. Und ich komme gerne noch wieder für 2,5 Monate in Deutschland, so der Herr will, das ist gerade, heute gerade Halbzeit. Ich bleibe noch bis zum 21. Juni. Meine Frau ist zurzeit in Kanada, aber sie wird kommen für die letzten Monate. Die letzten 4 Wochen werden wir noch zusammen sein. Ich schätze das sehr, denn sie macht es etwas leichter für mich. Sie sagt es eben so, wir teilen uns alles. Ich tue die Arbeit und sie wird müde. Also eine gute Einteilung, nicht? Wenn man fast jede Nacht in ein anderes Bett schläft, dann ist das schon ermüdend, aber sie tut das gerne. Und eines kann ich wohl sagen, sie zweifelt nie an meiner Liebe. Vor etwa 3 Jahren kam ich nach Hause von Deutschland, sie hat mich am Flughafen abgeholt. Ich habe sie so liebevoll umarmt und gegrüßt und gedrückt und eine Rippe gebrochen. Seitdem zweifelt sie nie an meiner Liebe. Nur meint sie, es braucht nicht ganz so hart zu sein. Sie ist nicht ganz so stabil, wie ich es bin und deshalb kann das schon mal geschehen. Ich bin überrascht, wie oft ich eingeladen wurde, sogar telefonisch von Deutschland nach Kanada. Komm doch zu uns, du hast wenigstens Humor. Ich weiß nicht, ob das so rar ist oder ob das geistlich einzustufen ist. Das ist auch die Frage, ist das geistlich, ist es nicht geistlich? Aber ich habe immer die Auffassung, ein bisschen lächeln. Eine Versammlung sieht viel besser aus, wenn sie lächeln. Weißt du, sogar der Fotograf will haben, dass man lächelt, wenn man Fotos macht. Nicht? Naja, so geht mir das auch. Und es gibt manchmal Leute, die nicht so besonders fröhlich aussehen. Und deshalb versuche ich schon ein bisschen aufzulockern. In einer Gemeinde, wo ich war, schien ich nicht besonders viel zu erreichen. Endlich sagte ich, ich wünsche, ich hätte genug Spiegel, dass ich jedem von euch mal einen Spiegel geben könnte. Ich wünsche, ihr könntet mal sehen, was ich sehe. Hat ein klein bisschen geholfen, nicht? Aber so geht das manchmal schon, dass Leute einfach da sitzen, vielleicht wissen gar nicht, wie sie aussehen. Eine Geschichte, die ich jetzt... Die Leute fragen immer wieder, hast du auch was Neues, nicht? Naja, für die, die Freitagabend da waren, ist es nicht neu. Für die, die nicht da waren, ist es neu. Dieser Prediger, der Hausbesuche machte. Und eines Tages war er in einem Haus und er klopfte an und klopfte an. Er wusste, da war jemand da, aber niemand hat die Tür geöffnet. Endlich nahm er einen Zettel und schrieb auf diesem Zettel Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Da ging er weg und am Sonntag kam eine Frau zu ihm. Das war die Frau, die er da hätte besucht. Und sie gab ihm auch einen Zettel. Und auf diesem Zettel stand 1. Mose 3, Vers 10. Er schlägt die Bibel auf und da las er nämlich, ich habe deine Stimme im Garten gehört, aber ich war nackt und habe mich versteckt. Das hat nicht die Tür geöffnet. Naja, die Bibel hat für jedes einen Vers, nicht immer was Passendes. Und sie hat gerade den passenden Vers gefunden. So ist das eben, dass man auch solche Geschichten hin und wieder hört. Weiß nicht, was ich noch sagen sollte. Ich muss immer versuchen, ein bisschen wenigstens zu sagen, was uns so beschäftigt. Ich werde noch, wie ich sagte, 5 Wochen unterwegs sein. Heute Abend bin ich in Düren, auch bei so einer russischen Heimkehrergemeinde. Es ist immer ein Erlebnis, diese große Versammlungen zu haben. Und alle Kinder, die da vorne so sitzen, so ruhig, das ist immer für mich erstaunlich. Ich habe aber das Vorrecht, öfters in solche Gemeinde zu dienen. Das hat noch besondere Gründe. Einmal, weil mein Name Klassen ist. Das ist ja ein sehr bekannter Klassen unter den Mennoniten. Namen unter den Mennoniten. Und ich kann auch noch ein bisschen Plattdeutsch. Das schätze ich auch immer sehr, wenn ich ein bisschen Plattdeutsch rede. So wie Sie in Russland gesprochen haben. Genau das gleiche Plattdeutsch kann ich auch noch ein bisschen. Habe schon viel vergessen. Und ich sage auch immer wieder, weil ein bisschen Schnee auf dem Hügel ist, das schätzen die auch. Das Alter. Und deshalb kann ich da bei denen meistens immer dienen und sie freuen sich, wenn ich komme. Nur muss ich eines sagen, gewinnig werde ich gewarnt. Onkel Ernie, bei uns nicht zu viel Humor. Da muss ich schon ein bisschen bremsen. Da kommen dann so Dinge im Gedanken. Möchte ich gerne sagen, aber ich muss aufpassen. Ich will auch niemanden beleidigen. Das braucht auch nicht zu sein, muss auch nicht sein. Aber es gibt auch Gemeinde, die es gerne haben. Und da bin ich Montag bin ich hier im Oberbergischen, in Drabender Höhe. Und Dienstag bin ich in Siegburg, wiederum eine russische Heimkehrergemeinde. Mittwoch bin ich in Gusternhain bei Haiger und dann geht es nach dem Süden. Über Pfingsten habe ich eine Freizeit in Walzenhausen, das ist bei der Missionsschule New Life. Das sind vielfach ehemalige Bibelschüler. Und da werde ich über Pfingsten sein und dann noch einige Tage in der Schweiz. Und dann Österreich, nochmal nach Norden, zurück nach Brake, unsere Bibelschule. Und dann geht es wieder zurück nach Hause. Wir wohnen ganz im Westen, falls es euch interessiert, ganz in der Nähe von Vancouver. Für euch Kinder, wenn man von Vancouver nach Frankfurt fliegt, das dauert etwa 9,5 Stunden. Wenn man zurückfliegt von Frankfurt nach Vancouver, dauert nur eine halbe Stunde. Wir kriegen einen guten Start von Frankfurt, nicht? Also, wir fliegen los, etwa 3 Uhr und 3:30 bin ich schon da. Da sind 9 Stunden Zeitverschiebung fast. Und das macht den Unterschied. Auf diesen anderen Weg muss man durch die ganze Nacht, das fliegt man so über 8, oder ist man in Wirklichkeit über 18 Stunden wegen der Zeitverschiebung unterwegs. Auf dem Rückweg geht das viel schneller. Ja, wenn ihr gerade mal in Vancouver seid, lade ich euch ein. Ich werde wahrscheinlich sowieso nicht da sein, aber kann trotzdem kommen. Ich bin sehr viel unterwegs. Auch in diesem Herbst werde ich etwa 3 Monate nochmal unterwegs sein. Das geht dann ganz bis zum Osten von Kanada. Ich habe Dienste durch das ganze Land und mache auch da, weil ich früher in einer Bibelschule war, im Osten, in New Brunswick, wenn ihr ein bisschen von Kanada wisst. Und deshalb, wir haben jetzt das 40. Jahr, feiern das 40. Jubiläum und werden dann nochmal da sein. Das ist so mein Leben. Ich bin viel unterwegs. Bis jetzt hat der Herr auch mir immer Gnade geschenkt, auch Gesundheit. Und deshalb tue ich das auch ganz gerne, so unterwegs zu sein. Wenn wir in Lukas 15 lesen, dann kommt da ein Wort gleich am Anfang. Das hat die Pharisäer und die Sadduzäer, das hat die Schriftgelehrten alle sehr geärgert. Was war es? Dieser Jesus, der nimmt die Sünder an und er isst mit ihnen. Nicht interessant, das haben sie nicht gerne gesehen, dass er die Sünder annahm, dass er mit Sünder verkehrte. Ich war vor einigen Jahren in Zürich in einer Diskotheke. Ich freue mich über Gelegenheiten, die man hat, egal wo das ist. Und das war auch so eine interessante Erfahrung. Da sagte ich, als ich anfing, ich sagte, was meint ihr, würde Jesus gerne in so einem Platz zu finden sein? Gute Frage, nicht? Was denkt ihr? Er würde ganz bestimmt da wieder hingehen. Nicht wahr? Warum? Er ging da, ich hätte mich wahrscheinlich geschämt, das zeigt nur, wie weltlich man so denkt, ich hätte mich wahrscheinlich geschämt, mit der Samariterin zu sprechen in Johannes 4. Er hat doch so einen, mit 5 Männern schon gelebt und so weiter, und den sie da hatte, war nicht der Mann. Mensch, hoffentlich sieht mich keiner hier, mit so einer Frau sprechen. Weißt du, was ich meine? So sind wir doch nicht. Jesus hat gerne mit solchen verkehrt. Warum? Er hatte ihnen etwas zu bieten. Und das war eben, was denen so hier so geärgert hat. Der isst und trinkt mit den Sündern. Er nimmt sie an. Sein Wort gegen sogenannte Theologen zu der Zeit, die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Matthäus gibt uns da in Kapitel 23 einen kleinen Einblick, wie wahr er hat. Wehe euch! Er hat sie Schlangen genannt, Otter gezüchtet und so weiter. So hat er zu denen gesprochen, die wohl da sich als fromm darstellten. Also, Jesus hat gerne mit den Sündern, und das ist für mich das, was mich so freut. Meine Frau, wenn sie packt, tut sie nicht so Zettel in den Hemdentaschen. Und für euch Frauen, dazu sind die Taschen in der im Hemd. Und vielleicht mal ein Bibelwort, vielleicht mal so ein anderes Wort. Und in einem Hemd dieses Jahr war ein Vers, das Glied in der Kette, welches uns an Jesus bindet, sind nicht unsere guten Werke, sondern unsere Sündhaftigkeit, unsere Schlechtigkeiten. Stimmt das? Für wen ist Jesus gekommen? Er kam, um Sünder zu retten, nicht die schon gute Werke taten. Und das ist aber so eine Betonung in viele, viele Kirchen, wenn du genug Gutes tust. Viele Religionen. Und hier ist ein Unterschied zwischen Religionen, oder wenn ich das Christentum eine Religion nennen würde, das tue ich gewöhnlich nicht. Das Christentum ist eine Verbindung mit einer Person und nicht eine Religion. Der Unterschied ist so, die Religionen der Welt sagen, tu dies und dies und dies und dies und dies und das. Vielleicht kommst du irgendwann mal so weit, dass du kannst in den Himmel kommen. Oder wenn du auf die Waage gestellt bist, dass deine guten Werke schwerer sind als die bösen Werke. Das ist so die Lehren. Aber das in viele, viele Religionen. Aber das Christentum, und wenn ich das eine Religion nenne, das ist so, da wird man erst vom Neuen geboren, dann hat man ein Verhältnis zu Jesus. Und da versucht man aus Liebe das zu tun, was ihm gefällt. Nicht um etwas zu verdienen, sondern nur unsere Liebe zum Ausdruck zu bringen. Und das ist die einzigste Werke, die er haben will. Es sind unsere Sündhaftigkeit, unsere Schlechtigkeiten, die uns an Jesus binden. Und deshalb, wenn ich zu ihm komme, muss ich kommen, wie auch der Zöllner in Lukas 18 kam, dem er sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Dann ist von ihm Gnade zu empfangen. Ich war vorige Woche, das ist jetzt schon 2 Wochen, vielleicht, ich weiß nicht genau, ich habe Schwierigkeiten mit der Zeit, jedenfalls in den letzten 2 Wochen in Hamburg, und da kam eine Frau zu mir und war interessant. Sie sagte, in Wirklichkeit hätte sie ein bisschen ein Wort, also sie war nicht ganz einverstanden mit dem, was Paulus sagte, besonders wo Paulus sagt, ich bin der vornehmste Sünder. Sie sagt, das würde sie nicht glauben wollen, sie wäre die vornehmste Sünderin gewesen. Sie hat ein bisschen erzählt aus ihrem Leben, wie sie 9 Jahre mit einem Atheist zusammen unehelich gewohnt hatte und tiefen Sünden verstrickt war. Aber sagte sie dieses, das war interessant für mich. Sagt, trotzdem ging ich jeden Sonntag zur Kirche. Römisch-katholisch und ging da zur Kirche. Da war der Gedanke so, vielleicht am Sonntag das ein bisschen auszugleichen, was sie während der Woche getan hat. Aber das ist ja so ein bisschen der Gedanke, nicht? Etwas Gutes zu tun, damit kann ich vielleicht das Schlechte, was ich getan habe, etwas ausgleichen. Von dem Vers, was vorher gelesen wurde, oder was auch auf dieser Karte steht, dass so wie wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt uns. Das ist in Wirklichkeit so. Wenn ich aufdecke, dann deckt er zu. Wenn ich zudecke, dann muss er aufdecken. Stimmt doch nicht? Eine gute Geschichte ist das von David, als er mit Bathsheba die Ehe gebrochen hatte. David wollte es verschweigen, bis dann endlich Gott den Nathan schickte. Und ihr kennt die Geschichte. Dann hat David aufgedeckt und dann hat Gott zugedeckt und dann wurde er wieder froh. Also wir müssen aufdecken und dann deckt Gott zu. Und deshalb ist es so, wir bekennen, so wir zugeben, wir sind Sünder, dann kann er etwas tun. Ich dachte aus Lukas 15, eine sehr bekannte Geschichte, etwas weiter zu sagen. Wenn ich da eine Überschrift geben würde, würde ich sagen, beinahe verpasst und doch noch erreicht. Was heißt das? Dieser junge Mann, der von zu Hause wegging und meinte, er würde das wahre Leben sonst wo finden, hat beinahe das Wichtigste verpasst, aber am Ende ist er doch noch zurückgekommen und hat erreicht das, was er wohl haben wollte. In Afrika, wo ich war, voriges Jahr, da sah ich einen Autoaufkleber, auf Englisch natürlich, weil sie da in Kenia hauptsächlich Englisch sprechen, das heißt außer ihre Stammessprache. Many people that plan to seek God in the 11th hour die at 10:30. Viele, die Gott vorhaben, Gott zu suchen in der 11. Stunde, sterben schon um 10:30. Das ist eine tiefe Wahrheit. Irgendwie, man kann nicht x-beliebig das aufschieben. Das kommt so oft. Eine andere Geschichte, die mir so eine Hilfe war, das war ein sehr wohlhabender Mann in einem Dorf. Und er wollte die Leute im Dorf nochmal einen Gefallen tun. Da hat ein großes Schild an seinem Geschäft aufgehangen und da sagt es, ein jeder, der da kommen würde, am 18. Oktober bis 12 Uhr Mittag, dem werde ich alle ihre Schuld bezahlen. Die Leute sammelten sich vor diesem Geschäft am 18. Oktober und sie sprachen miteinander, wird er das wirklich tun? Und sie gingen nicht rein. 10:50 kam ein älteres Ehepaar, haben gar nicht auf all diese Leute geachtet, sondern gingen direkt zur Tür, gingen in das Geschäft herein. Und der Mann fragt, was wollen Sie? Oh, wir haben eine Schuld, 10.000 Mark. Und wir haben gelesen, dass Sie bereit wären, es zu bezahlen, und so sind wir gekommen. Er schrieb einen Scheck aus für 10.000 Mark. Sie wollten rausgehen, und er sagt, nein, wartet bis 12 Uhr. Sie warteten bis 12 Uhr, dann hat er die Tür geöffnet, und sie gingen raus. Und die Leute, hat er das getan? Und sie hoben den Scheck hoch. Ja, er hat das getan, was er versprochen hat. Sie liefen alle zur Tür, aber zu spät. Die Tür war verschlossen und von innen sagte der Mann, ich habe gesagt bis 12 Uhr. Es ist jetzt zu spät. Was will ich damit sagen? Gott bietet uns an Vergebung der Sünden. Aber es hat auch irgendwie eine Begrenzung. Irgendwann wird es sein, es ist zu spät. Gott will, hat kein Gefallen am Tode des Sünders. Gott will, dass alle Menschen geholfen werden. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist sehr klar in verschiedenen Bibelverse. Und deshalb Wenn ich jetzt zurück zu dieser Geschichte gehe, hier, da haben wir zuerst, ihr könnt es später mal selber lesen, ich wollte schon sagen, das könnten die Männer tun, während die Frauen das Mittagessen vorbereiten, aber wenn man hier ist, dann wird es nicht so gut klappen, aber das könnt ihr für nächsten Sonntag dann behalten. Während die Frauen das Mittagessen vorbereiten, können die Männer das lesen, und nachdem, wenn die Männer spülen, dann können die Frauen das lesen. Ja, bisschen Ausgleich, nicht? Und dann beim Kaffee trinken kann man ein bisschen so austauschen. Aber nicht schlecht, solche Geschichte, die wir meinen, wir kennen die schon. Doch nochmal, ich habe heute nochmal gelesen und fiel mir doch noch so manches auf. Was finden wir? Zuerst erzählt Jesus von einem Mann, der hatte 100 Schafe. Das eine war in der Irre gegangen und der Hirte suchte und suchte, bis er dieses Schaf gefunden hatte. Und dann kommt er nach Hause und lädt die ganze Freunde ein und dann haben sie ein Fest gefeiert. Sie haben das verlorene Schaf gefunden. Und dann kommt der Vers, den ihr vielleicht ein bisschen so kennt. Also wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Ich habe dies jetzt öfters gesagt und sagte es auch am Freitagabend eben. Es ist schon schwer zu verstehen, aber irgendwie scheint die Bibel zu sagen, und wenn ich der einzigste Sünder gewesen wäre hier, wäre Jesus für mich gestorben. Das kommt in etwa aus diesem Vers, nicht? Freude, wenn ein Sünder der Buße tut. Wie denken wir über Evangelisationen? Oh, da kamen 100, da kamen 1000. Das ist für uns dann eben großartig. Die Bibel sagt, wenn einer kommt. Deshalb hat Jesus sich die Mühe gemacht, in Johannes 3, wahrscheinlich die bestbekannte Botschaft, die wir überhaupt haben. Wie viele waren da, als Johannes 3 sagte, also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab? Wie viele Leute waren da als Zuhörer? Einer. Wie hieß der? Jungs, wie hieß der? Ja, gutes Kapitel, lies das mal. Johannes 3. Der hieß Nikodemus. In Johannes 3, Nikodemus. Und der war einer. Und welche Tageszeit war es? Es war in der Nacht. Er kam um Mitternacht. Eine Person, die Botschaft, meinte ich, hätte Jesus sagen sollen, wenn 10.000 da wären. Nein, eine Person. Was will ich damit sagen? Gott ist interessiert an dich persönlich, an mich. Ich sprach mit einem 75-jährigen Doktor der Chemie, der wollte zum Herrn finden. Und so im Gespräch, auf einmal sagte er zu mir, Herr Klassen, glauben Sie, dass Gott sich ganz persönlich an mich interessiert? Ja, sagte ich, hat nur einen gemacht, so wie Sie es sind. Stimmt das? Keine zwei sind gleich. Kann man gehen, wo man will, alle etwas anders. Sogar andere Fingerabdrücke. Jungs, wisst ihr was? Die riechen auch alle anders. Deshalb kann ein Hund, die braucht nur die Schuhe zu riechen, kann er nicht finden. Es gibt solche Hunde, nicht? Denk mal, was für eine Nase die haben müssen. Aber wir sind alle etwas anders. Keine zwei sind gleich. Wenn Gott sich die Mühe macht, um alle anders zu machen, dann muss er uns auch lieb haben, nicht? Und deshalb auch diese Betonung hier, Freude, wenn ein Sünder Buße tut. Jetzt kommt mir gerade was im Sinn, das vergesse ich später bestimmt. Ich habe das Buch, Man trifft sich nie von ungefähr, habe ich damit einige. Und auch das andere, was unsere Tochter geschrieben hat, mein Vater Ernie Klassen. Vielleicht haben wir die meisten die schon mal gehabt, aber da sind noch ein paar Pfand. Ich habe noch viel in Wirklichkeit, wenn jemand noch was haben will. Und dann die Kassetten, da sind auch Musikkassetten, die sind ein bisschen anders. CD und von Paul Gerhardt Lieder, das sind Panflöte-Musik. Das ist ein Sonderangebot. Die anderen haben auch ein Sonderangebot, aber das ist anders. Das andere Sonderangebot für die ganze Kassette oder die Bücher ist eben, du kannst nehmen, was du willst und zahlen, was du willst. Kannst auch nehmen und brauchst nicht zu zahlen. Kannst auch zahlen und brauchst nicht zu nehmen. Also, was immer euch am besten passt, nicht? Die sind da hinten zu haben und ich arbeite viel mit Kassetten. Ich verteilte voriges Jahr in Deutschland, als ich 4 Monate hier war, 10.000 Kassetten. Ich höre immer wie, oh, ich habe deine Kassette schon gehört. Und wenn ich nach jemand höre, ich bin zum Glauben gekommen durch die Kassette, bin ich besonders froh. Und jemand sagt, der nicht schlafen kann, ich höre deine Kassette, kann ich besser schlafen? Ja, freue ich mich, wenn es als Schlafmedizin funktioniert, nicht? Wer weiß, was damit geschieht. Jedenfalls, die habe ich da, falls jemand Interesse hat, nach der Stunde die zu nehmen. Also, die Betonung. Da ist Freude, wenn ein Sünder Buße tut. Dann erzählt Jesus weiter von einer Frau, die hatte 10 Drachme und hat 1 verloren. Und sie sucht und sie sucht. Und als sie diese gefunden hat, Dann rief sie auch ihre Nachbarn und dann haben sie sich untereinander gefreut. Und dann kommt wieder, sagt Jesus, dies sind Worte des Herrn Jesus. Also sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Der Evangelist D.L. Moody hat es so geschildert. Die Engel, die horchen. Er evangelisiert, die horchen. Die haben schon alle ihre Instrumente und warten nur noch, bis der Dirigent sagt, spiel, dass einer zum Herrn gefunden. Das Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Kannst du dir das vorstellen, dass sie im Himmel aufpassen? Passen heute Morgen auch auf. Die Engel sehen das. Die sehen, was du tust. Die wissen auch, was du denkst. Und wenn dann jemand Buße tut, das heißt umkehrt, dann ist Freude im Himmel. Und da gibt er uns die Geschichte von diesen zwei Söhnen. Erst waren es 100, dann waren es 10. Aber diese Geschichte ist länger. Er erzählt in Einzelheiten von diesem jungen Mann, der zu seinem Vater sagt, horch mal, Vater, gib mir, Vater, den Teil des Vermögens, der mir zufällt. In Wirklichkeit ist auf die Frage, was ist das für eine Geschichte? War dieser Junge schon ein Gotteskind, später nur weggegangen und später wieder zurückgekommen? War er nie ein Gotteskind und ist ein Gotteskind geworden? In Wirklichkeit ist das vielleicht nicht die Hauptbetonung. Ich sage, das stimmt in jedem Fall. Wenn jemand noch nie vorher gekommen ist und er kommt, ist Freude. Wenn jemand mal gekommen ist und in der Zwischenzeit abgewandert und mit anderen Dingen sich beschäftigt hat und er kommt zurück, ist wiederum Freude. So verstehe ich Gottes Wort. Er will haben, dass wir die Verbindung suchen. Und deshalb braucht ihr gar nicht so viel darauf zu achten, wer das jetzt ist, sondern nur die Tatsache, dieser junge Mann kam zur Einsicht. Einmal, er wollte das Teil des Vermögens schon haben. Ist es nicht Sitte, dass man ein Erbe erst dann empfängt, wenn der Vater stirbt? Der wollte es aber schon vorher haben. Mir kam so der Gedanke, was man so oft hört, Gott schuldet mir was. Ein bisschen so der Gedanke. Wie kann Gott sowas zulassen? Ich bin doch so brav gewesen. So denkt man manchmal nicht. Warum? Kommt das alles? Und das sind sehr Fragen. Da hast du genauso viele Fragen wie ich vielleicht auch. Leute, die auf einmal so krank werden, so viel Leid durchmachen müssen, man kann gar nichts sehen. Ich denke, wenn ich Hiob gewesen wäre, hätte ich auch schon mehr fragen wollen. Gott, warum? Aber Hiob wusste nicht. Bis am Ende. Er wusste nicht, warum er diese ganze Krankheit, warum er alles verloren hat. Es wäre leichter gewesen, wenn er es gewusst hätte. Aber soweit die Bibel sagt, hat er es erst später erfahren. Also, wenn ich sage, Gott, gib mir, was ich in Wirklichkeit, was mein Erbe ist, was wird er mir wohl zuteilen? Eine ewige Verdammnis. Das ist mein Erbe. Ich habe nichts getan, um den Himmel zu verdienen. Wird jetzt ein Traktat gedruckt bei Heuchelbach, Missionswerk. Ich habe es eben reingeschickt. Was muss ich tun, um zur Hölle zu gehen? Auf der Seite. Und dann öffnet man da, da steht nichts. Nichts. Nein, wir sind in Sünden geboren. Und das ist eine Tatsache. Wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Das ist die Natur des Menschen. So schwer, ihr Eltern wisst, wie schwer es ist, den Kindern das Gute beizubringen. Und das Schlechte, wie ein kleines Mädchen mal im Badezimmer geschrieben hat, wenn ich etwas Schlechtes tue, das weiß die ganze Familie. Wenn ich etwas Gutes tue, das merkt niemand. Das ist interessant, nicht, wie man das manchmal so sieht, nicht? Aber wir sind eben in Sünden geboren und deshalb ist es so viel leichter, das zu tun, was Gott nicht gefällt, als das zu tun, was Gott gefällt. Also, so sagt der Junge, gib es mir. Dann bekam er tatsächlich sein Geld. Und dann sagt es, und er verreiste in ein fernes Land. Hier sage ich immer wieder, irgendein Land ohne Gott ist ein fernes Land. Braucht nur über die Straße zu sein. Ohne Gott ist das schon ein fernes Land. Und die Verbindung ist abgebrochen. Und das ist hier das Schwierige. Er hat Verbindung mit seinem Vater abgebrochen. Ich erzähle oft von unseren 4 Kindern. Wir haben ja 4, alles Mädchen außer 3. Und die beiden Jungs, die spielten eines Tages, heißen Daryl und Keith. Unser Name, die Kinder hatten wohl ein bisschen schwierige Namen für Deutsche. Die Tochter hieß Heather. Hier haben wir sie dann Heidi genannt, ein bisschen leichter. Mit dem TH haben viele Schwierigkeiten. Daryl, das wurde oft hier Daryl, so sieht, wie es geschrieben wird. Und Keith wurde dann Keith genannt. Naja, das waren Daryl und Keith. Und die spielten. Und ich war im Zimmer neben ihnen. Ich rief, Daryl, Keith. Und meine Stimme, wie ihr merkt, dringt durch. Die Jungs antworteten gar nicht, spielten weiter. Ich habe auch nicht gleich weitergerufen, sondern ließ sie etwas spielen. Und dann, kurz nachdem, kam ein Nachbarsjunge. Der war zweimal so weit ab, durch zwei Wände, sprach viel, viel leiser, Daryl, Keith. Und meine Jungen sprangen auf und liefen zur Tür. Da ist das nicht interessant. Ich war viel näher, ich sprach viel lauter und mich haben sie nicht gehört. Aber weißt du, meine Jungs waren eben so. Die haben gedacht, wenn der Nachbarsjunge ruft, das heißt spielen. Wenn Vater ruft, das heißt wahrscheinlich Arbeit. Und meine Jungs waren so komisch. Die haben lieber gespielt als gearbeitet. So seid ihr doch nicht, ne Jungs? Aber man hört das, was man gerne hören möchte. Jetzt war der Junge aber in ein fernes Land, er konnte nicht mehr den Vater hören, hat die Verbindung abgebrochen. Gott ruft schon, er will, aber wenn wir nicht hören wollen, deshalb sagt Jesus nicht nur einmal, das kommt viel vor im Evangelium, besonders Matthäus 13, aber auch in der Offenbarung, wer Ohren hat, der höre. Baten mich, die Andacht zu halten, habe ich getan. Und da hatte ich die Andacht gehalten. Da sagte der Rektor zu mir, beten Sie auch noch das Vaterunser. Das ist hier so gewöhnlich, macht man das hier. Ja, ich sagte, wenn Sie das wünschen, will ich das noch tun. Und da sagte ich zu den Schülern, aber ehe wir das beten, möchte ich euch mal erst einmal fragen, kannst du wirklich sagen, unser Vater, hast du ein Verhältnis zu ihm? Zweitens, kannst du wirklich sagen, dein Wille geschehe? Ich sagte, ich habe oft Probleme damit. Ich habe eigene Pläne, nicht? Muss man ganz ehrlich sein. Bete ich wirklich dein Wille geschehe? Und da sagte ich weiter, kannst du wirklich sagen, vergib, wie ich andere vergebe? Ich meine, ich wäre schlecht dran, wenn Gott nicht besser täte als ich. Man vergibt, aber das bleibt doch noch da, nicht? Und morgen sagst du, ja, ja, so warst du gestern schon. Aber weil das gewünscht wird, wollen wir es mal beten. Ich denke mal, dass jedes Mal würde gesagt werden, wenn es so gebetet wird, würde man wahrscheinlich das Gebet bald lassen. Wenn man erstmal richtig nachdenkt, was bete ich in Wirklichkeit? Wir beteten und die Lehrer hatten sich unter den Schülern so gesetzt, dass sie ein bisschen Ordnung halten wollten. Kam eine Lehrerin zu mir, hat mir ein Kompliment gegeben. Sie sagte, heute hatten wir kein Problem. Die Schüler haben gut zugehört. Aber sie sagte, wir haben noch nie so ein gedämpftes Gebet gehabt. Hat sie alle nicht ganz vertraut, etwas zu sagen, weißt du. Aber ist doch gut, dass man sich mal fragt, nicht? Was sage ich? Ist Gott interessiert an unsere Worte? Was denkt ihr? Was sagt Paulus im Römerbrief? So ich von Herzen glaube und mit dem Munde bekenne. Wer Jesus bekennt vor den Menschen, sagt Jesus selber, wer mich bekennet vor den Menschen, dem werde ich bekennen vor dem himmlischen Vater. Es hat wahrscheinlich auch mit unseren Werken uns zu tun, aber hauptsächlich mit dem Munde bekennen. Also, jetzt hat er die Verbindung abgebrochen und er verschwendete das ganze Geld. Jetzt hat er sein Vermögen und jetzt konnte das mal so richtig gebrochen. Man kann sich wohl vorstellen, wenn man Geld hat, hat man viele Freunde. Und so hat er wahrscheinlich sehr großzügig gelebt, bis auf einmal er es nichts mehr hatte. Ja, die Geschichte werde ich nicht, ich sehe schon, die Zeit vergeht zu schnell. Ihr könnt weiter darüber nachdenken. Hier ist etwas sehr, sehr Interessantes. Nachdem er nichts mehr hatte, kam eine Teuerung. Jetzt sagst du, kann das sein, dass Gott eine Teuerung schickte in das ganze Land, um den einen zu erreichen? Manchmal scheint das so nicht. Ich habe einen Freund, der hieß Asbury Wolf, der war amerikanischer Soldat und erzählte diese Geschichte. Sie wollten während des Krieges von Amerika nach Europa fliegen und er war gerade bereit, in dem Flugzeug einzusteigen. Da wurde er gerufen, es sollte ein Offizier für ihn reinsteigen. Wolf, trete zurück, du fliegst jetzt nicht mit, der andere soll mitfliegen. Er stieg zurück und das Flugzeug startete und war nur ein paar Minuten in der Luft und ist dann abgestürzt und alle tot. Er sagt, da stand ich da. Warum war ich nicht da drinnen? Gerade ehe sie wegflogen, wurde ich nochmal gerettet. Hat dann ein Traktat geschrieben, er ist zum Herrn gekommen und hat das hier vielfach verteilt. Also, ja, es ist tatsächlich so, dass manchmal Gott es kommen lässt, hier über ein ganzes Land, weil er diesen jungen Mann erreichen wollte. Meine Lieben, versuche nie, Gott zu verstehen. Das kannst du nicht, ich auch nicht. Ich verstehe Gott nicht, ich gucke nur mal so durch die, wenn ich so durch das Land fahre. Welche schöne Zeit hier in Deutschland. Und ich gucke auf die verschiedenen Blumen. Was ist das nicht ein Wunder? Ich sehe den kleinen Samen, der fällt in die Erde. Und was wächst? Ich verstehe das gar nicht. Ich sehe die hohen Bäume. Und da denke ich, das Wasser muss von unten in der Erde bis oben. Wir wissen ja, wenn es kein Wasser wäre, ist alles verdorrt. Ich verstehe Gott gar nicht. Und dann denke ich an mich selber und die Menschen, die ich so treffe. Nein, ich verstehe Gott nicht. Aber ich vertraue ihn. Und das ist, was er haben will. Gott ist so groß, er braucht uns gar nicht alles zu erklären. So wie ihr Mütter gar nicht versucht, das Einjährige, die einjährige Tochter alles zu erklären, wie man Kuchen macht und all die, das Kochen vorbereitet. Nein, du sagst, sie ist noch zu klein. Aber die ist noch viel, trifft noch viel besser zu. Wer ist Gott? Der ist so hoch, die Bibel sagt es in Jesaja, so hoch wie der Himmel ist über die Erde. Kann man das messen? Man versucht in den Weltall irgendwie mal eine Grenze zu finden. Aber ihr wisst ja, unmöglich nicht. So hoch, so viel höher sind seine Gedanken wie unsere Gedanken. Und doch, wenn ich das richtig verstehe, ließ er das zu, dass die Teuerung kam, weil er diesen einen jungen Mann erreichen wollte. Ich weiß gar nicht, was mit den anderen alle geschah. Der Herr weiß das. Brauche ich auch nicht zu wissen. Aber so kommt es. Und dann hat er, als dieser Junge dann nichts mehr hatte, da saß er da, die Teuerung. Dann ging er zu einem Bauer und dachte, vielleicht bekommt er da etwas zu essen. Ich war ja auch in der Besatzung hier in Deutschland und hörte so manchmal, wie jemand dann sagte, gut, am Ende waren sie so froh, wenn sie irgendeinen Bauer als Nachbar oder als Freund oder als Verwandter hatte, da könnte man gewöhnlich noch etwas finden, nicht, auf den Bauernhöfen. Viele von euch ältere Leute werden noch wissen, wie es da war. Ich war in Rumänien, habe da evangelisiert und da war das, ich habe sehr, sehr gut gegessen. Diese Leute hatten Verbindungen zu den Bauern und konnten deshalb vieles kriegen, was man im Laden nicht kriegen konnte. So hat der junge Mann gedacht, wenn ich nur jetzt irgendwo auf einen Bauernhof, dann finde ich vielleicht. Und da bekam er auch nichts. Und er begehrte sich, so sagt die Bibel, zu sättigen mit Schoten. Die Schweine wurden diese Schoten gefüttert und er versuchte sich auch noch da zu sättigen und niemand gab ihm die. Wir hatten zu Hause, das war, ich muss immer aufpassen, für jüngere Leute wird das vielleicht nicht viel bedeuten. Na, für Deutsche überhaupt nicht so viel. Aber in Amerika wird sehr, sehr viel Mais an der Kolbe gegessen. Das ist ein süßer Mais. Das ist ein bisschen anders wie der Feldmais. Wir haben das auch auf unserem Farm. Und da wurde manchmal, haben wir die reingeholt, dann haben wir die Hülle so genommen und diese Kolbe rausgenommen. Und dann habe ich die Hülle die Schweine gefüttert, nicht? Manchmal dachte ich, ach Mutti, du hast bestimmt hier eine Kolbe vergessen. Das hat sich dann wieder so schön zugemacht. Und ich dachte, da muss bestimmt noch eine Kolbe drin sein. Aber habe ich nachgeguckt, da war schon nichts. Das war nur noch die Hülle. In Wirklichkeit ist das ein bisschen so der Gedanke hier. Das ist die Schoten. Die wurden die Schweine gefüttert. Da dachte ich immer so, vielleicht hat der Junge gedacht, vielleicht ist da doch noch eine Kolbe drin. Und da kommt mir so der Gedanke, wie viele meinen, ach, was die Welt bietet. Ach, das muss doch schön sein, nicht? Dann fängt man an zu feiern. Und später das leere Herz. Jemand hat mal so gesagt, das Herz ist etwa dreieckig, nicht? Die Welt ist rund. Die runde Welt kann nie das dreieckige Herz füllen. Da bleiben die Ecken immer leer. Kann nur die Dreieinigkeit Gottes. Und das ist wahr. Ich reise viel. Ich habe die ganze Jahre immer mit Jugend gearbeitet. Viel Jugend. Kostbare Arbeit. Feine Jugend. Immer wieder das Zeugnis, ja, ich hatte keinen Frieden. Das Leben war nicht zufriedenstellend, bis ich den Herrn Jesus kennenlernte. Das ist, was das Leben befriedigt. Aber die Welt, die scheint es so schön zu machen. Vor viele Jahren las ich in das Beste, Reader's Digest, die hatten in New York, war ein Streik, die Abfallmänner hätten gestreikt. Und der Abfall wuchs, die Haufen überall. Und da hat eine Frau mal die andere gefragt, was tust du mit deinem Abfall? Oh, sagt sie, ich habe eine Methode gefunden, es geht ganz prima. Morgens nehme ich den Abfall und ich wickle das alles schön in Geschenkpapier ein. Ich fahre zur Arbeit, lasse es auf dem Sitz liegen, lasse das Fenster auf und jeden Abend ist es weg. Naja, kannst du dich wohl vorstellen, nicht? Jetzt hat man eben dieses schöne Geschenk gestohlen und man öffnet das. Und was ist drin? Du sagst, was ist das für ein Bild? Weißt du, meine Lieben, so tut die Welt es. Das sieht so verlockend aus, nicht? Oh, mal frei zu sein, zu leben, wie ich will. Und ihr wisst, was da draus kommt. Ich sehe viele solche Jugend, geht man mal durch die Straßen. Die haben gemeint, da hätte ich mal richtig Freiheit und Freude. Aber der Teufel, der enttäuscht uns immer wieder. Ich denke immer wieder, auch gerade mit dem Reichtum, mir gefällt dieser Gedanke so gut. Reiche Leute sind nicht unbedingt glücklich, aber glückliche Leute sind reich. Das merke ich immer wieder. Wir hören, wenn wir wollen. Wir haben in unserer Gegend etwa 4 christliche Radiostationen. Wir können 24 Stunden, wenn wir wollen, diese Predigt, der Predigt oder was immer, Musik hören. Und Johnny Erickson kommt auch jeden Tag. Und wenn ich dann so höre, nicht, wie sie sagt, was bin ich dankbar, dass ich derzeit mal mit 18 Jahren mein Knick gebrochen habe. Was hat der Herr nicht großartige Türen geöffnet? Ist doch ein großartiges Zeugnis, nicht? Meine Schwester, die schon so lange gelitten hat, hat sogar schon ihre 6. Hüfte, also eine Seite schon 2 neue, an der anderen Seite schon 4, ist Krüppel. Aber sie hat so eine Freude. Sie war unlängst im Krankenhaus und der Arzt sagt, er wollte sie gar nicht gehen lassen. Sie war so ein Segen. Die anderen Patienten gingen zu ihr, um getröstet zu werden. Ich sage es nochmal. Reiche Leute oder gesunde Leute sind nicht unbedingt glücklich, aber glückliche Leute sind reich. Das ist ein Reichtum, kann man gar nicht mit Geld bezahlen. Also meint man immer wieder, wenn ich das nur hätte oder das nur hätte, dann würde ich froh sein. Jetzt lebt er, geht das alles so. Jetzt sitzt er da und fängt an zu denken. Und er sagt es, als er so dachte, dann kam er zu sich. Endlich mal, ja, wo bin ich jetzt? Warum bin ich hier? Ich versuche, das ist immer so mein Versuchen, auch gestern, vorgestern, wenn ich Leute spreche. Ich sage, ich will euch gar nicht mal bekehren. Ich kann das sowieso nicht. Ich möchte euch nur aber mal ermutigen, mal nachzudenken. Wo geht es hin? Worauf verlasse ich mich? Ist das zuverlässig, dass ich einfach sagen, weil der so und so gesagt hat? Nein, überlege mal, denke mal nach. Und das ist, was hier der Junge getan hat. Alles wurde ihm genommen und auf einmal fängt er an, nachzudenken. Und das hat ihm geholfen. Wo war ich früher? Bei meinem Vater. Hatte ich das gut? Oh ja, das war aber schön, nicht? Ich weiß immer, wenn man zuerst von zu Hause geht, das ist wahrscheinlich hier auch ein bisschen anders. Aber man denkt man, oh, ich war auch in meine, ging raus, um sonst wo zu arbeiten. Wir waren, wie ihr wisst, vielleicht schon einige wenigstens. Ich hatte 7 Schwestern und 4 Brüder. Wir waren zu 12 zu Hause. Und ich meinte immer wieder, das war zu Hause nicht so besonders schön und freute mich mal raus und weg von zu Hause. Aber gewöhnlich war ich gar nicht mal so lange zu Hause und dachte, oh, was war das, aber doch schön zu Hause. Dann vergisst man so ein bisschen all die anderen Dinge und möchte gerne wieder nach Hause, dieses Heimweh. Und vielleicht hat auch der junge Mann so gedacht, ach, das war doch gar nicht so schlecht. Vielleicht doch gar nicht so schlimm. Ich muss vielleicht doch noch zurückgehen. Und das hat er dann getan. Und da hat er sich aufgemacht. Hier kommt die Entscheidung. Er machte sich auf. Das ist wichtig. Bete die Gäste mit einer Frau und ich sage, gut, wollen wir nur mal so. Sind Sie bereit, dieses Mal zu sagen? Herr, ich bekenne, dass ich ein Sünder bin. Man muss hier kommen als Sünder, nicht? Ich glaube, du bist für mich gestorben. Und dann weiter. Ich bin bereit, jetzt mein Herz für dich zu öffnen. Du, Herr Jesus, hast gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Herr, ich verlasse mich auf dieses Wort, ich komme. Und weil du es gesagt hast, werde ich mich darauf stellen. Und du hast mich angenommen, ich bin dein Kind geworden. Das hilft schon, wenn man das mal so sagt. Ich kann nie sehen, ob das von Herzen kommt, das weiß der Herr alleine. Aber manchmal die Worte mal zu formulieren, das hilft manchmal. Nicht unbedingt notwendig, aber das hilft. Aber das ist was, hier, er hat überlegt, jetzt hat er sich aufgemacht, ich gehe mal zu meinem Vater. Er konnte sich nicht baden, er konnte sich nicht neue Kleider kaufen, er hat nichts. Da hat er sich ein Gebet auswendig gelernt. Ich werde gehen und ich werde zu meinem Vater sagen, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Ich möchte ein Tagelöhner werden. Und so machte er sich auf und ging. Und als er ging, glaube ich, hat er es immer wieder gesagt. Immer wieder. Oh ja, was will ich sagen? Ich habe gesündigt. Und so ging er und hat sich das Gebet immer wieder vorgesagt. Endlich wollte er mal nach Hause. Wie war das zu Hause? Ich denke, Vati und Mutti haben oft gesagt, ach, was tut unser Sohn wohl? Ist er wirklich glücklich? Mein ältester Bruder hieß David. Ich war so in der Mitte. Waren 5 Ältere, 6 Jüngere. Deshalb bin ich so nett geworden. Ich habe es in den Ofen bekommen. Von unten auf, ja. Der braucht nichts zu antworten. Aber in jedem Fall, mein älterer Bruder, der ging von zu Hause. Das war der erste. David hieß der. Und wenn wir so um den Tisch saßen, sonst hat man das gar nicht so vermisst. Aber wenn wir um den Tisch saßen, das war schon ein großer Tisch, da wurde die Frage oft gestellt von Mutti oder Vati, wie geht es wohl unserem David? Ist er glücklich? Was macht er wohl heute? Vielleicht haben auch diese Eltern so gedacht, na, wie geht es unserem Sohn? Ist er wirklich glücklich? Hat er wirklich die richtige Entscheidung getroffen? Vielleicht hat der Vater gesagt, Mutti, hast du seine Kleider schon fertig? Du musst nochmal bügeln. Der kommt eines Tages. Er geht in den Stall, die Jungs oder die Knechte. Ist das Kalb schon gemästet? Ich erwarte, dass mein Sohn irgendwie wiederkommt. Ich denke, die Erwartung war da. Ich weiß gar nicht, wie alt der Mann war. Aber vielleicht hat er geguckt, wenn er kommt, wird er von dieser Richtung kommen. Und Tag für Tag, kommt er schon? Nein. Und sie haben gewartet, dass er kommen sollte. Ich denke immer an eine Geschichte, die ich las von einem Junge, der war weggelaufen von zu Hause und hat Heimweh bekommen, wollte gerne zurück, wusste nicht, ob seine Eltern ihm empfangen würden. Und da schrieb er an seine Eltern, das Haus war in der Nähe von der Bahn, und sagte, ich werde an dem und dem Tag in dem Zug sein, und ich werde an das Haus vorbeifahren. Wenn ich nach Hause kommen darf, bitte, Mutti, dann häng du ein weißes Tuch am Baum. Und er kommt und er schaut und er schaut. Dann denkt er, Mensch, der Baum soll dir grün sein, aber der ist weiß. Die Mutter hat alle Tücher rausgenommen, an den Baum gehängt. Sohn, du bist willkommen. Komm wieder. Ein Bild, der Vater im Himmel möchte, dass wir kommen. Das Freude im Himmel, der Baum ist geschmückt mit weißen Tüchern. Kommt, wir warten dein. Wir sind froh, wenn du kommst. So kam der dann an dem Tag. Und tatsächlich, Vater sagt, Mutti, ich glaube, er kommt. Ich sehe jemand. Ja, Mutti, das muss er wohl sein. Und er sagte sogar von seinem Vater, er lief. Und was hat er getan? Die Geschichte ist so wunderbar. Er hat diesen Jungen umarmt. Weißt du, sie haben mich manchmal haben ein bisschen über mich gespottet, als ich anfing, in Deutschland zu predigen. Da habe ich gesagt, und er riecht. Da wäre es so ganz komisch mit meinem Deutsch. In jedem Fall, aber man hat schon, wenn man mit Schweine zu tun hat, weißt du, das kann man riechen, nicht wahr? Jemand, der Schweine hat, kennt das sehr gut. Jetzt war der Junge bei den Schweinen gewesen. Und er hat bestimmt so geriecht, so hatte ich gesagt. Er hat so gerochen, nicht? Aber auf jeden Fall, ich habe ein bisschen Deutsch gelernt über die Jahre. Da kommt er und der Vater hat nichts gesagt. Mit seinen schmutzigen Kleidern. Und hat ihn umarmt. Mein Sohn, wieder da. Und da fängt der Sohn an zu sein Gedicht oder sein Gebet vorzusprechen. Vati, ich habe gesündigt. Gegen den Vater, gegen den Himmel und vor dir. Vater, ich bin nicht mehr Sohn, nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Jetzt müsst ihr das mal lesen. Hat er weiter was gesagt? Was wollte er noch sagen? Er wollte noch sagen, ich möchte ein Tagelöhner werden. Aber der Vater hat ihm das nicht erlaubt zu sagen. Der konnte nicht mehr dieses sagen. Er kam nur so weit. Warum? Wie viele Leute möchten Gottes Tagelöhner werden? Aber Gott sucht keine Tagelöhner. Er hat genug Engel. Er braucht keine Tagelöhner. Er will Söhne haben. Er will Töchter haben. Er ist bereit, alle Schuld zu vergeben. Er nimmt uns an, wie der Vater diesen Sohn angenommen hatte. Gar nicht. Und dann kam es, ja, jetzt müsst Mutter dein anderes Kleid anziehen, neue Schuhe anziehen. Und dann haben sie hier, so sagt die Bibel, damit werden wir gleich schließen, da haben sie angefangen zu feiern. Mir gefällt das Wort so gut, denn das stimmt in Wirklichkeit. Und sie fingen an zu feiern. Das hört nie auf. Das geht hinüber in den Tod, in die Ewigkeit herein. Wenn man wirklich den Herrn Jesus kennenlernt. Dann ist es hier nur ein Anfang. Und sie fingen an zu feiern. Und es wird fortgesetzt in der Ewigkeit. Er kam. Und das ist auch, was wir heute sagen möchten. Da ist noch Raum im Himmel. Beinahe verpasst, sagte ich am Anfang, und doch noch erreicht. Wie leicht hätte es sein können, dass irgendwie da etwas geschehen wäre. Und er hätte nicht können zurückkommen. Aber Gott hatte ihm das noch gelingen lassen. Und das ist auch heute noch die Botschaft. Es ist möglich. Es ist möglich, mit Gott versöhnt zu werden. Wenn ich hätte in Lukas 14 gelesen, ist ein Vers, den ich dick unterstrichen habe. in der Einladung zum Mahl, dann sagt es, nachdem sie gegangen sind und haben die Blinden und die Armen alle eingeladen, dann sagt es in Vers 22 am Ende, es ist aber noch Raum da. Es ist noch Raum da. Da sind noch Wohnungen frei. Wir haben gehört von einem Platz, wo viele Wohnungen sind aus Johannes 14. Es ist noch Raum da. Wer kann kommen? Wer da will, wer da will. Egal wie tief in Sünden, wer da will, darf kommen. Vergebung wird angeboten für alle. Ich habe mal früher hier, ich glaube sogar hier schon mal, über schlechte Menschen gepredigt, die im Himmel waren oder im Himmel sein werden. Und das ist das Großartige. Der Herr ist bereit zu vergeben. Es wird gesagt, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die 21 Kriegsverbrecher in Nürnberg nämlich hingerichtet wurden, dass der Sokol, der einzigste von denen, die hatten jeden Tag eine Andacht gehabt von einem amerikanischen Feldgeistlicher, der Sokol hatte 10 Kinder, eine gläubige Frau. Von ihm wurde gesagt, ehe er hingerichtet wurde, er hätte Vergebung der Sünde empfangen. Mit viel Blut an seine Hände. Ist Gott bereit, so einen Sünder zu vergeben? Warum ist das möglich? Weil Jesus am Kreuz selbst nicht nur unsere Sünden trug, sondern zur Sünde gemacht wurde. Er wurde der größte, schlimmste Sünder, der je gelebt hat, weil er alles auf sich nahm. Jeder Krieg, der verursacht wurde, nahm er die Schuld. Jeder Mord, alles. Er hat alles auf sich genommen. Der größte Verbrecher wurde Jesus, weil er das alles auf sich nahm und hat dann die Schuld bezahlt. Deshalb kann man kommen und die Schuld wird einem bezahlt, egal wie tief man gesunken ist oder wie fromm man ist. Oft ist es leichter für die, die tief gesunken sind, als für die, die so fromm sind. So schwer, die Religion loszulassen, das erfahre ich immer wieder. Aber da muss man schon kommen und das annehmen, was der Herr uns anbietet. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand vielleicht sagt, ich möchte gerne dem Herrn Jesus Dankeschön sagen für das, was er getan hat. Könnte sein, könnte auch sogar sein, dass jemand sagen würde, vor dem Herr Jesus, ich weiß nicht, ob ich dich je in meinem Herzen aufgenommen habe. Ich tue es jetzt. Und sage einfach, Jesus, wenn ich dich noch nie angenommen habe, dann tue ich das jetzt. Ich denke, es wäre gut, wenn wir ein bisschen Zeit nehmen würden, wenn du den Mut hast, einfach zu beten, wenigstens sagen, Dankeschön, Herr Jesus, dass du für mich gestorben bist. Schon ein, ich denke, das gefällt ihm. Was denkst du? Vati, Mutti, seid ihr froh, wenn die Kinder kommen und sagen, Dankeschön? Manchmal tun das nicht sehr oft. Wir müssen das oft ihnen ermahnen. Sag doch mal Dankeschön nicht. Wir hören das gerne, wenn die Kinder das tun. Ein Junge, ich sehr gut, er war 16 Jahre alt. Die Mutter hat ihn gestraft und hat ihn ins Bett geschickt. Da steckte der Junge, das war ein gutes Verhältnis in der Familie, steckte der Junge einen Zettel unter die Tür. Darauf geschrieben steht, Dankeschön, Mutti, dass du so streng bist. Interessant, nicht? Das habe ich einmal gehört in meinem Leben. Ich kenne die Familie sehr gut. Aber Dankeschön. Aber er wusste, das war in Liebe geschehen. Aber wie viel mehr will der Herr haben, sagen, Dankeschön, du hast so viel für uns getan. Wir sind dankbar. Oder auch in Gebet, indem du sagst, Herr Jesus, ich möchte gerne dein Eigentum werden. Ich weiß, das nimmt immer Mut, wenn man so sich vor den Leuten mal den Mund öffnet, aber es ist gut. Ich möchte euch dazu ermutigen. Ich werde jetzt was anderes tun. Seid ihr vielleicht nicht gewohnt? Tue ich auch nicht immer. Ich werde ein Gebet vorsagen. Und wenn du meinst, dass du das nachsagen könntest, vielleicht eine Ermutigung, dann sag es einfach nach. Alle, ob du schon vorher gläubig warst, nicht, oder was immer, auch Zweifel hast, sag es mal nach. Herr Jesus, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Amen. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Dass du mich angenommen hast. Dass ich dein Kind sein darf. Und wenn ich das nie wirklich getan habe, dann tue ich es jetzt. Du darfst in meinem Leben einkehren. Du hast gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich glaube, dass du mich angenommen hast. Und ich danke dir dafür. Und ich möchte auch in dieser Woche es zeigen, dass ich dich lieb habe durch meine Werke. Amen. Himmlischer Vater, auch ich danke dir, dass wir das tun dürfen, kommen. Du kennst uns, du weißt, ob klein, ob groß, wie immer, Kinder, Opas, Omas, du lädst ein, wer da will, darf kommen. Danke, Herr, für dieses herrliche Wort und jetzt auch, dass wir weiter mit dieser Verheißung gehen dürfen, auch in diese Woche hinein. Amen.